Das war's von mir. Danke. Tschüss. Ciao. Das war mein Opening.
Hallo, Freunde, herzlich willkommen zur Folge 108 von Potter mit Carsten. An einem Sonntag nehmen wir auf, diese Woche. Diese Folge hätte vor 6 Tagen rauskommen sollen. Aber, wie das ist im Leben, da sind wir ein bisschen später. Damit möchte ich direkt anfangen, so als kleinen Disclaimer von Anfang an. Wir machen ja jetzt eine Woche Potter und Carsten. Danach kommt eine Folgewoche, ein Podcast, mit dem wir beide gar nichts zu tun haben, aber sehr, sehr gut ist. Kölner Keller, sehr empfehlenswert, den immer anhören, und dadurch, dass sich das alles dann so ein bisschen verschiebt und Dinge passieren, wird es auch in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass Potter ohne Carsten nicht unbedingt immer am Montag rauskommt, wie das sonst der Fall ist. Deswegen sind wir jetzt hier am Sonntag da, 6 Tage später, aber in dieser Woche kommt er noch raus und dann nächste Woche.
Aber weißt du, weißt du, was
Keller, 108 Folge, herzlich willkommen, der Lasse Anlein ist auch mit mir dabei, hallo Lasse.
Hi, danke für die Einladung. Ich starte erstmal, wie man das von mir kennt, mit einem gewohnten Hüsterchen in die Folge.
Perfekt.
Nee, aber weißt du, was heute wirklich ganz gut ist? Wir müssen uns ja immer hier so einiges anhören in diesem Podcast, ne? Entweder ist es zu viel Sport oder es ist zu viel Fußball oder...
Zu viel Jesus.
Oder zu viel Jesus. So, aber jetzt, pass auf, der Sonntag ist ja der heilige Tag der Kirche. So. Das heißt, sonntags haben wir immer freiwillig das Go.
So, ja.
Und dürften heute richtig viel machen, aber ich habe Stand jetzt erstmal nichts vorbereitet über Jesus.
ja, stimmt, über Jesus habe ich heute auch nichts dabei, muss ich sagen.
Ich möchte als erstes erstmal kurz dich fragen, wie du so duscht.
Das ist so immer die Opening-Frage, das fragst du auch immer gerne Leute einfach, die du so random auf der Straße
triffst.
Entschuldigen Sie, ich bin der Tobi, wie duschen Sie denn so?
Nee, ich mach's noch an. Entschuldigung, wissen Sie, wo es hier einen Kaffee gibt? Und zweite Frage ist, wie duschen Sie eigentlich? Nee, pass auf, ich komme nämlich wie folgt da drauf.
Meistens also, nackt, muss ich sagen.
Erstmal. Also ja, bei mir auch oft nackt, aber darum geht's gar nicht, sondern... um jetzt mal so ein bisschen hier auch die Mario-Bart-Denke zu bedienen. Was glaubst du, ist der größte Unterschied beim Duschen zwischen Männern und Frauen?
Die einen waschen ihre Haare ausführlich und die andere nicht so ausführlich.
Ja, richtig.
Duschen ohne Haare waschen, sodass sie noch nicht mal nass werden sollen. Und das macht, glaube ich, machen Männer... Wahrscheinlich auch nur dann, wenn sie auch recht lange Haare haben. Also so gibt es ja auch Leute, aber...
Richtig. Und so da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, denn ich finde, Duschen ohne Haare ist das Sinnloseste von der Welt. Ich nehme ja schon was auf mich, ich ziehe mich quasi komplett aus und mach dann aber nicht fertig. So, also das wäre ja genauso wie, wenn ich einen Marathon laufen will und dann laufe ich 10 Meter... Und dann sage ich, ne, mache ich jetzt nicht noch weiter. Denn, ich laufe so 38 Kilometer, 4 hätte ich noch, und dann drehe ich um und sage, tschüss, das war's von mir, danke. Also das verstehe ich halt nicht. Also dann geh doch einfach dann mach's doch anders.
Ich finde es in erster Linie unpraktisch, weil du musst ja dann irgendwie die Duschbrause entweder so positionieren, dass du sie so weit runter machst, dass dein Kopf halt drunter ist, genau. Ja. Oder du machst halt wie so eine Schildkröte die ganze Zeit so den Kopf vor den Strahl, dass der Rest hinten drauf läuft und du hast dann die Haare irgendwie oben zu einem...
Ja, oder du nimmst ja halt so eine Badekappe mit und setzt die auf.
Oder nimmst eine Badekappe. Deswegen, ich finde es auch unpraktisch. Ich kann es aber auch nachvollziehen, weil halt einfach lange Haare ewig dauern zum Trocknen. Und wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, dann direkt raus muss oder ähnliches und es ist Winter, dann holt sich schneller eine Erkältung, die Haare.
Ja, gut, aber da muss man dann auch. Wenn du
Föhn hast oder ähnliches oder Föhn und willst, es dauert eine Weile. Das hab ich dann halt schon festgestellt, dass es wirklich lange dauert, bis so Haare trocknen. Und trotz Föhn ist das halt einfach ein Akt. Wenn du jedes Mal alles, also ich bin in, oder, ne, wir haben in unsere Haare in 3 Sekunden getrocknet, aber.
Ja, gut, aber da muss ich auch wirklich sagen, also da muss man dann auch ein bisschen sein Leben so weit im Griff haben, dass man rechtzeitig duscht. Das ist ja ähnlich wie beim Waschen. Ich meine, ich wasche ja auch im besten Fall im Voraus. Ich wasche ja nicht oder stehe morgens auf und denke mir, oh, scheiße, ich habe keine Unterhosen mehr. Jetzt erstmal waschen. Und dann ziehe ich meine nochmal an. Also das müsste ich ja eigentlich, müsste ich das ja so weit mit einberechnen. Also es ist ja eigentlich an sich dumm, zu sagen, okay, ich muss in einer halben Stunde los, als Frau mit extrem langen Haaren. Ich gehe jetzt noch eben schnell duschen und habe dann nasse Haare. Oder ich gehe nur Körper duschen.
Aber es ist ja auch so, dass einfach die, also es gibt ja auch einfach Körperparts, die schneller anfangen, unangenehm zu werden, unter den Achseln oder im Schritt. Das fängt ja schneller an, mal zu riechen oder unangenehm zu sein.
Als oder der große Zeh. Vielleicht.
Der große Zeh ist auch sehr, sehr, sehr schlimm. Und dass die Haare, die sind irgendwann fettig, ja, bei den Frauen, obwohl mir das selber nie so auffällt. Also ich meine, ich höre dann immer so, ich müsste mal duschen, meine Haare sind fettig. Und dann gucke ich mir die so an, denke mir so.
Ich glaube, das ist viel ausgedacht.
Ja, ich weiß nicht, ob ausgedacht, aber es ist, glaube ich, so ein, es kriegt man auch als Außenstehender nicht mit. Also ich laufe, wenn ich rum, denke, oh, die hat fettige Haare. Eieiei, boah. Also siehst du ja auch nicht, sondern vielleicht, wenn du das dann anfasst oder sonst was, das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, nicht so ganz so fluffig ist. Okay, sehe ich ein, aber du kriegst es ja jetzt nicht, also vor allem, das ist natürlich auch wieder diese Außenwahrnehmung, wo ich mir selber denke, mir ist es ja scheißegal, was Leute von mir denken. Und wenn man dann aber selber so denkt, oh, ich kann so nicht rumlaufen, meine Haare sind fettig, wo ich mir denke, kein Schwanz auf dieser Welt achtet darauf, wie deine Haare aussehen. Richtig.
Pass auf,
vor aber allem nicht, wenn du im Supermarkt bist, vielleicht in der Disco, da sehe ich das ein, möchte ich schön machen, alles klar.
Ja.
Aber beim Supermarkt...
Aber pass auf, wir sind ja hier, ich habe es vorhin angesprochen und ich hatte es wirklich nicht vorbereitet, ich möchte aber ganz kurz mit dir drauf eingehen. Also du hast ja gesagt, es betrifft vor allem, oder wir haben gesagt, es betrifft vor allem Personen mit langen Haaren.
Ja.
So. Und jetzt darf man sich ja offiziell von unserem großen Freund Jesus, soll man sich ja kein Jesus? Bild machen.
Ja.
Steht ja in den 10 Geboten. Es gibt aber ja hinreichend Bilder, wo auch drauf steht, dass Jesus auch lange Haare hatte. Glaubst du, dass der sich dann auch irgendwann mal, ist der so durch Nazareth flaniert mit 26, damals war der noch am Leben und hat sich so gedacht, boah, scheiße, ey, hätte ich heute Morgen mal mit Haare geduscht.
Hätte ich mal mit Haare geduscht. Hätte ich mal mit Wasserbottich mal irgendwie auch meine Haare eingetaucht und ein Stück Seife benutzt. Das ist unangenehm jetzt so. Dann fängt er seine Rede an und sagt vorher, sorry Freunde, also ne, ich habe fettige Haare, ich weiß, ich hatte wirklich keine Zeit mehr jetzt hier vor meiner Predigt. Es tut mir leid, morgen wieder. Das passt schon.
Ja, aber ich finde auch, gerade beim Duschen sieht man, finde ich, auch so richtig groß die Evolution überhaupt erstmal durchblicken. Denn ich meine, auch vor 200 Jahren gab es ja schon Körperpflege. Die sah zwar halt ein bisschen anders aus. Da hattest du natürlich kein Wasser, was aus dem Hahn kam, aber du hattest ja zumindest schon mal einmal über den Kopf gegossen. Und da gab es ja auch noch so gar keine Produkte wie Shampoo und so. Und die Leute sind trotzdem irgendwie glücklich gewesen. Und es hat funktioniert. Und ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen in so eine Phase, wo wir vor allem diese ganze Plastikgeschichte mal weglassen können. Mittlerweile gibt es ja sogar Firmen, die auch so Duschseife tatsächlich auch machen, wo du dann einfach so ein Brocken Handseife halt einfach hast, wo du dich dann mit einschamponierst. Da hoffe ich, dass wir wieder hin zurückkommen.
Ja, Stück Seife ist auf jeden Fall deutlich besser. Das fange ich also auch mehr an. Ich hatte nur, also ich hatte jetzt so ein Head and Shoulders Ding hier, weil ich das irgendwie, das hatten wir auf dem Flohmarkt mal. Und da dachte ich, gut, wenn ich es habe, dann habe ich es. Ne? Warum nicht? Und aber ansonsten ist so Stück Seife. Und was wir auch mal ausprobieren wollten, meine Schwester hat das nämlich angefangen. Aber das ist auch wieder für Leute mit längeren Haaren. Die macht jetzt, nimmt keine reguläre Seife oder Shampoo oder so weiter mehr für ihre Haare, sondern die macht so eine Roggenmehlpaste. Also aus Roggenmehl, das machst du irgendwie nass, ich weiß nicht mehr genau, was noch dann reinkommt, das schmiert sich einfach in die Haare nach dem Duschen oder beim Duschen und spült das dann aus und sie und meine Mama hat das dann auch übernommen, meinen, dass das die Haare richtig, also so fluffig und locker und sonst, das waren die noch nie vorher von irgendwelchen Chemie-Shampoos und Seifen, deswegen, also auch da, man kann mit Naturprodukten habe ich auch sehr gut seine Haare einfach machen,
wenn
man ein bisschen längere Haare hat, das mir ist halt egal, wie das aussieht da oben, aber da kann man wirklich gute Sachen machen, ohne dass man halt direkt wieder irgendwie auf die Chemikalie zurückgreifen muss. Deswegen. Aber zum Thema Duschen wollte ich kurz noch erzählen. Ich war nämlich hier, wir hatten Besuch gestern und da saß ich mit Leuten zusammen, also alle Anwesenden abseits von mir. Also erstmal die erste Frage: Nutzt du aktiv einen Terminkalender? Schreibst du aktiv Termine irgendwie ein, sagst, okay, da muss ich dann noch dahin?
Ja, tue ich, aber gezwungenermaßen durch die Schule. Also ich habe einfach ich führe den gemeinsam quasi, also ich habe so einen Schulplaner und da schreibe ich halt alle Schultermine rein und das sind halt immer relativ viele. Dann ist hier mal eine Einschulung, dann ist hier abends einen Termin und so weiter und so fort. Und da schreibe ich jetzt dann halt, weil ich da eh jeden Tag reingucken muss, ob irgendwas in der Schule passiert, schreibe ich da auch meine privaten Termine rein. Nichtsdestotrotz versuche ich aber auch weitestgehend auf die privaten Termine da drin zu verzichten und mich immer noch so weit zu konditionieren, dass ich mich selber dran erinnere.
Ja. Okay.
Und wie machst du's?
Nee, also, weil es, also ich habe jetzt vor, weiß ich nicht, gar nicht so langer Zeit, vor, glaube ich, 1-2 Jahren habe ich aktiv angefangen, Kalender zu führen, also auf meinem Handy halt Sachen einzutragen, Termine einzutragen, weil aber auch vorher, ich war halt auch kein, also vom Job her bisher noch kein Mensch, der so Termine sich merken musste. Als ich im Casino gearbeitet in Duisburg, da hatte ich halt meinen Arbeitsplan. Und wann ich arbeiten muss, das habe ich mir abfotografiert und dann wusste ich, wann ich Urlaub habe im Jahr. Und normalerweise, wenn ich weiß, dann und dann ist Urlaub, dann weiß ich auch, was ich da mache in diesem Urlaub. Also das ist dann irgendwie, das merke ich mir dann doch. Und dann gab es das Einzige, was dann war, waren irgendwelche Geburtstage, wo dann gesagt wird, hey, dann und dann ist WG-Party, ist Geburtstag. Und das habe ich dann versucht, mir zu merken. Dann habe ich festgestellt, gut, ich habe ja einen Kalender aktiv in meinem Handy, da kann ich den auch einfach nutzen. Das habe ich dann jetzt auch mal angefangen, Termine einzutragen. Und jetzt gestern, als ich hier war mit Leuten, deswegen beim Schulplaner kann ich es ja nachvollziehen, dass du in der Schule einfach einen Plan hast, sodass, okay, da stehen alle Termine drin. Aber wer heutzutage noch Papierkalender benutzt für private Termine, also der hat auch, also das ist auch zeitmäßig nicht mehr ganz aktuell. Ich saß hier gestern, alle 4 Beteiligten, die da waren, abseits von mir, weil es kommt zu 5, haben noch einen Papierkalender. Und dann kommen solche Situationen, wo du dich zusammensetzt und sagst, Termine machen willst und sagst, oh nee, ich habe leider meinen Kalender nicht mit.
Ja, das,
ich
das
kann jetzt keinen Termin machen. Und ich denke, sag mal, wer hat im Jahr 2023 einen Kalender nicht mit? Hier, digitales Ding, Kalender.
Genau das wollte ich gerade sagen. Ich meine, auch das passiert mir relativ häufig. Wenn man dann so überlegt oder man spricht mit irgendwem und sagt, ja, wie sieht denn das aus? Wie hast denn du diese Woche Zeit? Und dann ist derjenige halt tagsüber natürlich irgendwie arbeiten oder irgendwas am Studieren oder sonst was und sagt, ja, ich melde mich heute Abend, ich habe meinen Kalender nicht dabei. Und dann dauert das 2 Wochen, weil man das vergisst. Und dann ist das irgendwie ein Termin, der übermorgen stattfindet. Und dann denke ich mir so, ja, wie sieht's denn jetzt übermorgen aus? Ach so, nee, ja, da kann ich nicht.
Ja.
Wo ich mir auch so denke, ja, also, das ist
also, Entschuldigung, schwierig. Aber also, Papier, wenn man so ein bisschen noch, keine Ahnung, Blatt und Papier, Quatsch, also Stift und Papier benutzen will für irgendwelche Sachen, ey, kein Problem. Aber bei einem Kalender, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass man den noch in Papier führt und dann halt wirklich solche Szenarien hat. Ja, müssen wir wann anders besprechen, weil habe ich jetzt nicht mit. Wo ich mir denke, ich habe meinen Kalender immer mit, der ist auf meinem Handy. Da kannst du mal alles schön eintragen und das Ding bimmelt, wenn ein Termin ist. Also das ist auch noch praktisch. Du sagst dann, hey, übermorgen übrigens ist das und das.
Ja.
Also, Entschuldigung. Also deswegen wünsche ich mir, dass alle in der Zeit auch ankommt, 2023, benutzt man Kalender auf dem Handy digital. Ja,
wobei ich, verstehe.
Außer in der Schule, wenn in der Schule was steht, okay, gut, sehe ich ein. Aber ja, also für private Termine, come on.
Ich meine, ich verstehe beide Seiten schon, denn das ist aktuell zum Beispiel auch eine Riesendebatte bei uns in der Schule. Wir haben einfach ein paar Kollegen, die sind nicht mal zwingend älter, die aber einfach sich so komplett der Digitalisierung entgegenwirken. Die halt sagen, okay, ich habe ein Handy, weil irgendwie telefonieren muss ich mit irgendwem, aber ich nutze zum Beispiel auch nicht die Bahn-App, ich nutze dies nicht, ich nutze jenes nicht, weil ich einfach so diese Flut an Informationen einfach nicht haben will. Und ich weiß, dass wir uns zum Beispiel auch schon mal drüber unterhalten haben, dass wir auch Phasen hatten in den letzten 3 Jahren während dieses Podcasts, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir machen alle Kurznotifications, die dann so aufploppen können auf dem Handy, machen wir einfach aus, weil es zu viel ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei manchen auch so das Ding ist, dass man diesen Kalender mit ja wirklich wichtigen Terminen dann von dem ganzen Unwichtigen, was da reinploppt, dass dann auf einmal, ja, dann steht's halt bei Zwickau gegen Halle 1-3. Ja, meine Güte, dann ist es halt so. Dann freut man sich, dass Zwickau mal ein Tor geschossen hat, okay.
Ja,
aber dann steht da auch noch Geschenk für Dominik besorgen und das überliest du dann, weil du das andere einfach schnell weghaust. Also das kann ich kann beide Seiten schon verstehen.
Aber du kannst ja beim Handy auch wirklich alles so einstellen, wie du willst, wie du ja gesagt hast. Du kannst ja auch die Benachrichtigung von Halle gegen Zwickau ausmachen und nicht bekommen und dann halt nur noch Geschenke für Dominik besorgen drin haben.
Ja, also aber dann musst du dich auch auskennen damit. App,
ob du halt, ja gut, aber ich meine, ich rede ja jetzt auch von unserer Generation. Erst gestern, die anwesend waren, sind ja alle, ne, mein Alter, vielleicht ein Ticken älter, aber ich meine 2-3 Jahre und mehr halt nicht. Und es geht ja nicht darum, selbst mein Vater benutzt alles auf seinem Handy und dass mein Opa vielleicht früher jetzt nicht mehr umsteigt auf ein Smartphone, wenn er das halt irgendwie seit 10 Jahren kennt oder 5 und 70 Jahre seines Lebens Blatt und Stift und Papier benutzt hat. Okay, sehe ich ein. Aber wenn es um meine Generation geht und man da sitzt und sagt, oh nee, sorry, Termine machen kann ich leider, das kann ich gerade leider gar nicht machen. Und deswegen, das kann man ja gut koordinieren beim Handy. Ich verstehe halt auch, dass dann, also wenn du jetzt gemeinsam einen Kalender benutzen willst, als Familie oder ähnliches, dann hast du ja wieder das Problem, okay, was willst du, welche Informationen rausgeben? Da hatten wir gestern auch ein großes Thema drüber, da können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten, was das ganze Datenschutz im Internet angeht. Welches Programm will man denn da nutzen? Weil wenn du jetzt Google Drive benutzt, um einen gemeinsamen Kalender zu haben, gut, dann hat halt Google all deine Daten. Also ich meine, das
aber
hat
das
wahrscheinlich
haben die
Google
eh.
Sowieso, genau, das haben sie wahrscheinlich sowieso schon. Und ich bin halt auch der Meinung, dass was die ganze, ich meine, ich mache immer noch akribisch, wenn ich auf eine neue Seite gehe, drücke ich immer noch, suche ich mir die neuen Knöpfe raus, um zu sagen, Cookies nicht akzeptieren. Das mache ich immer noch irgendwie, ne? Aber letztendlich denke ich mir auch, für mich ist der Zug irgendwie abgefahren, was den Datenschutz angeht und meine Datensicherheit. Ich meine, ich streame auch, ich mache YouTube-Videos und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du wirklich aktiv dagegen sein willst, dann musst du von Anfang an das machen. Ja. Dann musst du von Anfang an gucken, dass du das Internet nur so nutzt, dass du nur sichere Seiten nutzt, nur, keine Ahnung, oder sichere Apps. E-Mail-Adressen ist ja auch dasselbe. Ich bin bei Yahoo. Also ich meine, Yahoo schreibt jetzt Datensicherheit jetzt auch nicht groß oder so. Deswegen, das ist halt so das Problem. Und wenn du halt einmal drin bist, dann wieder rauszukommen und jetzt zu sagen, ja, die App nutze ich nicht, wo ich merke, ja,
ich meine, ja, ich finde, Datenschutz ist auch immer so eine schwierige Geschichte. Wir haben bei uns an der Schule eigentlich ein ganz interessantes System, weil du, wenn du zum Beispiel intern kommunizierst, keine Klarnamen benutzen sollst. Also du darfst dann nicht zum Beispiel sagen, ja, hier, der Robin Kibelka, der hat mich mega fertig gemacht, sondern bei uns arbeiten wir mit so einem Kürzelcode. Du nimmst die ersten 3 Buchstaben des Vornamens und die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens.
Also Robki.
Also wäre es bei dir zum Beispiel Robki, genau. Jetzt ist aber das Problem, wenn du halt so neu in eine Klasse kommst oder so, du sprichst ja dann deine Schüler mit Vornamen an. Du kennst sie dann als Antonia, als Max, als Maike und so. Aber relativ selten sitzt du dann zu Hause und hast ja deine gesamte Kursliste dabei und dann musst du mit irgendwem kommunizieren und kennst halt die Nachnamen nicht. Und das ist dann scheiße. Denn dann sitzt du da und denkst dir so, ja gut, also die ersten 3 Buchstaben vom Vornamen habe ich. Jetzt rate ich einfach. Also das ist halt auch schwierig so. Ne? Und da muss es dann auch irgendeine Lösung für geben. Aber auch das war ja ein Thema, was wir schon öfters hatten. Mittlerweile erwarte ich auch, wenn ich mich jetzt bei RTL Plus anmelde, dass die Seite für mich schon vorstrukturiert haben mit E-Mail-Adresse, mit einem Passwortvorschlag und ich muss einfach nur noch auf Go drücken und dann habe ich das.
Mit der schön personalisierten Werbung, dass du auch die Produkte kriegst, die dir gefallen könnten.
Richtig.
Wirklich und so weiter.
Denn das muss ja möglich sein.
Und gerade, also bei so Werbungssachen, da denke ich mir ja schon auch oft, die Werbung kriegst du sowieso, dann nehme ich auch Werbung, die mich interessieren könnte. Ja. Was ich nur Quatsch finde, ist, also bitte liebe Internetseiten da draußen, ich könnte doch inzwischen mal so weit sein, dass ihr mir keine Werbung anzeigt von einem Produkt, was ich just in diesem Moment gekauft habe. Also das finde ich ja dann, also das ist teilweise, da kaufst du was bei Amazon und das weiß natürlich dann sofort die ganze Welt, dass du gekauft hast und dann gehe ich auf eine andere Seite und hey, wer ist da mit? Ich so, das habe ich gerade gekauft, ich brauche es nicht nochmal, dankeschön.
Also ja, aber vielleicht hat dir das Produkt ja so gut gefallen, du hast es ja noch nicht mal erhalten, aber vielleicht gefällt dir das in deiner Vorstellung so gut.
Du hast 8 Minuten bestellt und dann, willst du ein zweites davon? Willst du eine zweite PS5? Ja doch, ich sammle die. Ich hätte jetzt 10.
Ja. Auch das wird jetzt übrigens eingestellt, ne? Die wird ja nicht mehr hergestellt, die PS5, finde ich auch einen starken Move von Sony, danke an der Stelle.
Die machen nur noch jetzt die neue oder sowas, irgendwas, eine Slim
oder genau. Irgendwie sowas, ne? Aber also, ich möchte ganz kurz was sagen. Ich hatte ja hier ich möchte schon fast sagen, den größten Supermarktskandal deutschlandweit angesprochen. Und zwar war es ja bei Aldi so, dass sie lange Zeit den Verschluss der Milchverpackung so scheiße verändert hat, dass der Nupsi oben drauf bleibt. Und sie haben den Druck auf sich genommen, sie haben akzeptiert und damit bin ich jetzt der größte Aldi-Influencer Deutschlands, sie sind wieder zurückgerudert zur alten Milchverpackung.
Stark.
Also zum alten Drehnupsi, den du ganz normal abnehmen und wieder draufnehmen kannst. Das also an der Stelle wirklich ganz, 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 ganz liebe Grüße an Aldi. Danke dafür. Ich kaufe jetzt
Podcast
nur noch
gehört. Milch. Wir haben ja auch einen großen Einflussbereich mit diesem Podcast. Wir haben den gehört und gesagt, ja, gut, hat er recht, war Schwachsinn, nehmen wir zurück. War ein Versuch wert, ging in die Hose. Also
richtig.
Fangen wir wieder von vorne an.
Aber da ist, mir noch ein anderes Thema eingefallen beim Einkaufen. An was denkst du, wenn ich dir das Wort Geheimzahl sage? An was denkst du da?
Entweder diese, so ein PIN von der Karte, von der Bankkarte.
Okay.
Das ist so Geheimzahl. Oder halt auch bei einer Kreditkarte diese Sicherheitsnummer hinten.
Ja. Okay, so naja, weil ich nämlich dann auch, ich war dann beim Aldi, hab mit Karte bezahlt und irgendwie eins von 830.000 Mal musst du ja, wenn du das dann da drauf hältst, dann musst du ja doch noch irgendwie deinen PIN eingeben. Genau, und dann meinte die Dame, ja, bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein. Und dann habe ich mich so ein bisschen schwer getan mit diesem Begriff Geheimzahl, denn für mich ist es der Singular, also Zahl, eine.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein PIN von der Karte besteht aus 4 Zahlen.
Nee, also bei mir ist, haben die Sicherheit gedacht, eine Zahl langt.
Ah,
das passt dann, da kann man zwischen 1 und 9 mal gucken.
Einfach dann war das mein Fehler.
Ich glaub, das Ding ist nur, du hast eine komische Karte, also normalerweise eine Zahl mal als Banker. Das ist normal.
Okay. Und auch da möchte ich gerne nochmal an alle Einzelhandelsunternehmen, dann sag doch einfach, bitte geben Sie Ihre PIN ein. Denn bei PIN weiß jeder, ist ja Personenidentifikationsnummer und Nummer ist ja ein Wort, was ja sowohl, was ja auch direkt ein Plural mit mit einbezieht. Denn ansonsten ansonsten könnte man auch sagen, bitte geben Sie Ihre Geheimzahlen ein. Das wäre ja auch richtig.
Ja.
Aber ich habe ja nicht eine Geheimzahl. Also da ist das Wort irgendwie falsch verwendet.
Naja, oder du hast 4 einzelne Geheimzahlen. Also dann ist 4-mal ist es eine einzelne Geheimzahl.
Ja, aber dann sind es ja trotzdem so zusammen Geheimzahlen.
Ja, genau. Aber wenn man die immer trennt, schön einzeln nimmt, dann bitte erst die erste Geheimzahl, dann die zweite Geheimzahl. Das erinnert mich daran, ich weiß nicht, ob du den Film, den Lego-Movie kennst.
Nee.
Da gibt es eine schöne Szene, wo der am Ende hochgeht und der will halt irgendwie in das Secret Himmelreich und so weiter. Und dann steht da vor der Tür, and now the secret knock. Tong. Und haut so mit seinem Stab einmal gegen die Tür und es geht auf.
Nice.
Beste Szene im Film. Richtig gut. Gut, alles klar. Ich möchte jetzt hier mit dem Neuen, also jetzt richtig ab, wenn wir beim Thema Supermarkt sind. Und zwar ist ja jetzt gerade die Enthüllung in den letzten Tagen rausgekommen. Die größte Sensation, die diese Welt je gehört habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der Cheops-Pyramide wurde eine Kammer gefunden. Meine Damen und Herren, ist unfassbar. In der Cheops-Pyramide wurde eine neue Kammer
gefunden. Weil da einer mit so einem ferngesteuerten Auto reingefahren ist.
Da hat irgendwer, weiß ich nicht, irgendwie reingeguckt, ohne Steine kaputt zu machen. Das war der Wahnsinn. Also jetzt haben wir es nämlich. Und zwar irgendwie einen 2 Meter breiter und ein paar Meter langer Raum in dieser Kammer. Völlig, das wusste man nicht. Die Pyramide gibt es ja schon 1-2 Minuten. Wurde jetzt entdeckt. Jetzt ist die große Frage, was haben sie da drin gemacht? Und ich habe mir gedacht, wir beide, als hier Ausgrabungsexperten und Pyramidenwissenschaftler, könnten wir mal einfach jetzt hier mal darlegen, was in dieser Kammer passiert ist. Wir kannten ja schon die großen Kammern, da wo der König untergebracht wurde, der Pharao und die Pharaonin untergebracht wurde und dann gab es einen Festsaal, keine Ahnung. So, jetzt gibt es diese Kammer. So, jetzt ist halt die Frage, was ist in dieser Kammer passiert?
Ich habe 3 Theorien.
Gut, alles klar, wunderbar.
Also die erste ist, da wurde einfach jedwige Art von Fleisch, Gemüse, was auch immer, geräuchert.
Geräuchert, okay. Mhm.
Oder es war einfach so ein, denn das wissen auch wenige bei den alten Ägyptern.
Die Ägypten waren groß im Auberginenräuchern,
richtig, muss man sagen. Die waren sehr groß im Auberginenräuchern. Ein bisschen Feta mit drauf, ganz was Schönes. Ist ja bis heute noch so geblieben, auch dass viele aus Ägypten kommen. Gerade der Feta, der griechische Feta aus Ägypten, der ist wirklich gut. Aber wofür die Ägypter auch bekannt sind, ist, dass sie sehr, sehr strikte Regeln haben, was das Brettspielen angeht.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das einfach so eine Secret Station war, wo du dann dich treffen konntest und mit deinen Kumpels mal richtig einen wegkniffeln konntest.
Richtig kniffeln. Das war die geheime Kniffelkammer, die hat auch keine Fenster, da kam man auch nur sehr kompliziert ran in diese Kammer. Und dann konnte man schon, weil das war nicht so ganz, das war verpönt, das Kniffeln damals. Ja. Und deswegen hat man sich da schön in der Kammer getroffen, heimlich. Die kannten auch die anderen, der Pharao kannte die selbst nämlich auch nicht in seiner Pyramide. Und die haben die Erbauer von diesem ganzen Bums, die Sklaven quasi, haben die da hingebaut und gesagt, hey, wenn wir fertig sind mit dem Scheiß, hat der Pharao hier seine Kammer, kann er mit seiner Pharaonin hier, kann er da pimpern und wir können schön kniffeln in der Kniffelkammer.
Ja. Ja, und die dritte Variante, und ich glaube, damit bin ich...
Will ich da noch einen Folgentitel draus bauen? Ägypter kniffeln in der Kniffelkammer oder so.
Ja.
Irgendwie sowas brauchen wir. Das müssen wir
oder kniffeln, kniffeln in der Pyramide. Fände ich auch nicht schlecht.
Kniffeln in der Pyramide, das ist gut, ja. Aufschreiben.
Aber er, also das Dritte, was ich mir vorstellen konnte, ist, dass das vielleicht wirklich einfach so eine Geheimkammer für Feinde war. Also wenn du jetzt irgendwas Böses angestellt hast, dass ich dich dann da halt hab rein verschleppt und dann lagst du da halt und dann bist du irgendwann verrottet.
Dann bist du da, wurdest du da einfach ohne Licht einfach hingebracht.
Aber wie, also wie groß ist die Kammer? Sag nochmal.
Ja, das waren als, Moment, ich werde das nochmal kurz nachgucken. Auf jeden Fall war die schon ein paar Meter breit. Cheops Pyramide, neue Kammer. So, neue Kammer in der Cheops Pyramide entdeckt. Und zwar, ja, dann, ich bin doch einverstanden, ich möchte kein pur Premium-Dings. So, die Kammer ist. Ja, bis zu 9 Meter lang.
Mhm.
Und
dann haben sie Kniffelturniere da gespielt, klar.
Sie liegt 20 Meter tief, nahe der nördlichen Außenseite, oberhalb des ursprünglichen Eingangs der Pyramide. Und sie ist knapp auf einer 9 Meter langen, über 2 Meter hohen Korridor hindeuten, erstmal. Genau. Also 9 Meter lang und 2 Meter hoch.
Ja.
9 Meter, das ist gar nicht so wenig.
18 Quadratmeter. Krass,
dass man sowas noch entdeckt. Also ich meine, die Pyramide ist zwar groß, aber also, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Und dass man da jetzt noch was... Ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass es halt nicht erlaubt ist, dass du da irgendwie Steine wegnimmst und dir alles mal anguckst da drin. Oder dass du da irgendwas kaputt machst. Und deswegen, die ja wirklich mit einer... Ich habe so in der Tagesschau gab es so ein Interview mit einem von den Forschern da, die dann irgendwie mit irgendwelchen Scopen da irgendwie reingegangen sind, irgendwas getestet haben, ob es Heil gibt, keine Ahnung. Oder wenn die diese Kammer gefunden haben. Und das ist jetzt der Wahnsinn. Alle haben sich gefreut, alle fanden es toll. Und,
ja, aber also weißt du, was richtig in der Nachricht wäre? Ich meine, das ist ja sicherlich auch ein Forschungsgebiet, ne, so, dann das Ganze so, also hier Pharaonen und hier ägyptische Geschichte und so, da wird es ja sicherlich zwei Leute geben, die da weltweit drüber forschen. Ja. Und ärgerlich wäre ja jetzt, wenn man wirklich alle Sachen, also du bist jetzt quasi fertig mit deiner Forschung, hast alles soweit fertig und es weiß ja auch jeder jetzt, was in so einer Pyramide stattgefunden hat und so weiter und jetzt findest du heraus, also warte mal, das war jetzt eigentlich gar nicht so, weil diese Kammer im Prinzip alles wieder widerlegt, was vorher jemals irgendwer irgendwie behauptet hätte. Und ich glaube, dann hast du auch so einen Moment, wo du dir denkst, ach, go fuck yourself, Alter. Scheiße. Scheißen Dreck. 10 Jahre noch und dann wäre ich eh tot gewesen. Dann hätte man es auch, dann wäre mein Name wenigstens so.
Dann wäre gut, aber naja, also die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut. Die haben
aber gibt es denn Vermutungen? Was das sein könnte?
Als ich das Interview gelesen habe, hat er halt nur gesagt, gut, jetzt fängt es erst richtig an, interessant zu werden. Jetzt weiß man, dass es die Kammer gibt, aber wofür? Das ist halt die Frage. So, deswegen, das wird jetzt erstmal rausgefunden, was es damit auf sich hat, weil hier halt so groß ist, 9 Meter lang. Aber was ich mich jetzt noch frage, ist, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ist sie einfach 9 Meter lang und dann das Ende, also ist dann links und rechts nichts, wie kommt man da rein?
Also ja, genau.
Muss irgendwie ein Tunnelsystem noch geben. Und das ist halt so die Frage, das haben die nämlich auch gesagt, dass das durch diese Entdeckung, könnte es vielleicht sein, dass es da eine ganz andere Art von Bewegungstunneln und so weiter drin gibt, die man auch noch nicht kannte.
Naja, vielleicht muss man auch einfach sagen, vielleicht war das Ding auch unterkellert. Also vielleicht war den oben zu warm und dann haben sie sich einfach gedacht, so ein Sommer in Ägypten, der ist ja durchaus auch mal, also da ist ja mal richtig
Zunder drauf. Da feuert es, ja.
Dann haben sie sich gedacht, so 20 Meter tief im Boden, da ist ja richtig entspannt kalt. Und aber dann unterkellern wir das Ganze.
Weiter oben, glaube ich. Also es war weiter oben und dann von außen waren es halt 20 Meter rein.
Ach so.
Sie liegt nur 20 Meter tiefer und nahe der nördlichen Außenseite.
Okay.
Oberhalb des ursprünglichen Eingangs der Pyramide. Ja.
Also was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, wenn das wirklich oberhalb vom Eingang oder direkt unterhalb des Eingangs liegt, ne? Kennst du so Bastkörbe?
Ja.
Das sind so geflochtene Körbe, die sehen schön aus, da kannst du dann viel mit Deko machen. Ja. Vielleicht war das auch einfach das zentrale Lager für Bastkörbe in Ägypten.
So.
Also, dass die von da aus alle raus exportiert wurden und das hat man jetzt halt einfach erst herausgefunden.
Vielleicht war das so einfach das Lager halt für so Dekorationsartikel noch mehr.
Oder für Essen.
Die haben einfach da, es gab ja den Festsaal, da haben die dann ihre Partys gefeiert. Und da war einfach die Kammer, wo halt die ganzen Girlanden waren, ne, und so weiter. Und die ganzen Luftschlangen und so, was man halt alles damals schon benutzt hat. Und da war auch das DJ-Set, ne, also das war halt alles da gelagert. Und dann hat man das dann rausgeholt, wenn der Pharao eine Dance-Party schmeißen wollte.
Aber vielleicht können wir uns generell auch mal, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist in dem Thema.
Tief.
Knietief. Aber vielleicht können wir uns da generell mal drüber unterhalten. Also so energetisch ist ja so der Bau von so einer Pyramide auch nix. Also das muss man ja mal, muss man mal ganz klar so sagen. Also das ist ja wirklich auch Bullshit.
Aber guck mal, also ich frage mich halt auch, wie kommt man denn auf sowas? Also,
ja, auf so eine merkwürdige, auf ein Dreieck.
Also, genau, es ist eine merkwürdige Konstruktion, es ist saugroß und es ist nur Stein. So, ich mir denke, so, jetzt stelle ich mal die Frage an dich, du bist jetzt Pharao, du hast, weiß ich nicht, 20.000 Sklaven, mit denen kannst du machen, was du willst, und du willst dir irgendwas bauen lassen. Was lässt du dir denn bauen?
Ja, mache ich so einen Bauhausstil, da kannst du schön noch Solar, also da hättest du ja richtig Geld mitmachen können, da hättest du noch Solarplatten oben drauflegen können. Weißt du, hättest noch ein bisschen was begrünen müssen, ist ein bisschen schwieriger, aber du hast ja genug Leute, die den Scheiß gießen können dann.
So.
Und da hättest du ja auch noch hier richtig Nennwert gehabt, ich hätte zum Beispiel noch eine Einliegerwohnung mit reingebaut, hättest du noch vermieten können. Solche Geschichten, ne?
Ja, ich finde das ja schon faszinierend. Also, das weiß man ja sowieso auch gar nicht so genau, wie diese Pyramiden überhaupt entstanden sind, dass sie irgendwie Sklaven hingebaut haben. Aber das sind ja wirklich riesige Platten. Also, diese einzelnen Steine, ein so ein Stein ist ja wirklich gigantisch groß und sauschwer. Und wie man das halt vor, weiß ich nicht, 6000 Jahren oder was auch immer dahin gezimmert hat, ist schon auch beeindruckend.
Ja.
Also, weil, also ich sag's dir, das wissen die wenigsten, aber vor 6000 Jahren gab es doch keinen Kran.
Ja, zumindest nicht so wie wir den kennen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dann da auch aus Holz irgendwas gebaut haben mit so einem Lastenzugsystem oder so. Dass,
aber bei diesen Dingern, ich weiß nicht, die sind ja, die wiegen ja ein paar Tonnen, glaube ich. Ein so ein Stein alleine wiegt schon irgendwie viel. Da musst du also, ey, beeindruckende Kunst auf jeden Fall, auch wenn das auf das Haupt des von ganz vielen Sklaven war. Aber ich verstehe die Pharaonen wirklich nicht. Die sagen ja, ich hätte gern das. Also von allen Sachen, die ich mir bauen lassen kann, hätte ich gerne aus riesigen einzelnen Steinen großes
Ding. Dreieck.
Dreieck, wo ich dann, also, was am Ende des Tages ja eigentlich auch nur das Grab war.
Ja.
So von wegen, nee, ich nehme die, also, hier, wir würden sie dann hier hinlegen, das wäre dann hier ihr Spot auf dem Friedhof. So, nee, ich will den ganzen Friedhof. Also wirklich, also für mich bitte den gesamten Friedhof ausgraben und da was Dreieckmäßiges hinbauen, da würde ich dann gerne.
Ja. Und
alle
allem,
anderen weg.
Komm, vor allem, weg. Du hast es ja richtig gesagt, das war ja nur die letzte Ruhestätte quasi von den genau. Pharaonen. Aber die andere Frage ist ja, wo haben die denn sonst gelebt?
So.
Also das, ich sagen, das, hat das wird ja.
Einzimmerwohnung in der Stadt?
Genau. Waren die in Kairo? Vielleicht einfach alle. Das war
der Stand des Pharaos. Also, ich meine, also.
Ja, man weiß so wenig darüber irgendwie, ne?
War Pharao, also ist er wie eine Art König gewesen?
Ich glaube ja. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Und ist Pharao einfach nur die ägyptische Bezeichnung für König?
Ja, und vor allem die nächste Frage ist ja, warum kennt man auch nur namentlich Tutanchamun? Und man weiß auch nicht genau, warum man den Mann kennt, aber den kennt man halt irgendwie.
Den hat man halt gefunden. Der war mumifiziert irgendwie, hat den so
ja, gemacht. Aber auch da ist ja die Frage, da ist ja auch die Frage, früher gab es ja auch keine Personalausweise, also woher weiß man denn, dass das wirklich er war? Oder hat sich den Namen irgendwie ausgedacht?
Pharao, so. Ich gucke mal, was Wikipedia zu
Pharao sagt.
Pharao war seit dem Neuen Reich, wenn der Titel für den König von Ober- und Unterägypten. Okay, alles klar. Also es war doch einfach der König. Der Begriff geht auf das ägyptische Wort Pa'a, großes Haus zurück. Also der König heißt großes Haus.
Okay.
Ganz klar, großes Haus, super. Ja, gut, also ägyptisch, das habe ich mir gedacht, das ist einfach der ägyptische Begriff für König.
Ja.
Die ja auch alle sehr lustig aussahen, muss ich sagen. Und dieser König hat sich gedacht, komm, ein riesiges Ding aus Stein für mein Grab. Also sorry, aber die haben doch auch zu lange in der Shisha gezogen, sage ich dir. Also, das
ja, ist und wahrscheinlich auch noch ganz an anderen Sachen. Wer weiß, was in den Steinen alles drin ist.
Ja, was haben die getrunken damals? Was hat ein Pharao getrunken?
Das ist eine gute Frage. Saki?
Saki?
Nee, Saki ist ja griechisch.
Nee. Ja, ne? Das war eher so ein bisschen. Was gab's da? Gab's da Wein?
Ja, wahrscheinlich, ne? Also,
Selbstverständnis ist gut.
Wahrscheinlich Wein oder irgendwelche selbstgebrannten.
Seit der frühdynastischen Zeit verstand sich der König, der Pharao, als Sohn der Himmelgottheiten. Er war zugleich bevollmächtigter, abgesandter Partner und Nachfolger. Hat er sich so verstanden. Ja, alles klar. Gut. Mit Horus, einem irgendwelchen Gott, für die Dynastie. Gut, interessant, ja.
Horus, Horus ist übrigens ist der Gott der Vorhersagen. Und auf den geht das heute bekannte Horoskop zurück. Also die Vorhersage von Horus.
So, damals nämlich.
Wie fandst du das? Habe ich mir gerade ausgedacht, aber clever, ne?
Da schießt sich der Kreis. Ja. Kommt hin, Horoskop. Warum nicht? Haben sie einfach umbenannt, wollten sie es nicht genauso denken. Aber ich glaube, zumindest der erste Part war gar nicht so daneben, weil das Horus schon irgendwie so ein Vorhersagungsdude war. Ursprünglich, er war Königsgott, zugleich auch Kriegsgott, ein Welten- oder Lichtgott und Beschützer der Kinder. War Horus.
Naja. Okay, ja, spannend.
Dude, also ich glaube, mein persönliches Empfinden ist, dass die Pharaonen waren alle ein bisschen arrogant. Die fanden sich so ein bisschen zu cool, glaube ich. Wenn du direkt denkst, du bist der Abgesandte von Gott, ja, weiß ich nicht. Finde ich schwierig, persönlich. Und wenn du dir dann irgendwie so ein riesiges Grab machst, was aus Stein ist und dreieckig, auch schwierig. Aber dafür trotzdem beeindruckendes Gebäude. Das muss man ihnen ja immerhin lassen. Sie haben was hinterlassen. Also auch tausende Jahre später steht ihr Gebilde da noch, was ihre Sklaven alle gebaut haben. Und das ist halt schon beeindruckend.
Steht wenn das einfach eigentlich nur irgendwo. Also, pass auf, wenn sowas in Deutschland wäre, weißt du, wer dann da direkt hinterher wäre? Das Denkmal, die Denkmalschutzbehörde. So. Die würden das erstmal unter Denkmal stellen, dass da auch überhaupt wirklich gar nichts mit passiert, mit dieser Geschichte.
Aber mitten in Deutz steht so eine Pyramide. Ja. Die war riesengroß, blockiert alles, aber halt so ein Denkmalschutz. Sorry, wir können hier leider nichts machen.
Ja, und da hat dann die Stadt schon die Idee, da könntest du ja prima so eine Bahnhofseingangshalle durchmachen. Dann führst du unten durch diesen Gang, hast du ja jetzt dann 9 Meter, reicht ja für eine U-Bahn. In Köln hat man schon unter ganz andere Gebäude eine U-Bahn drunter gezimmert. Die sind dann waren nicht so ganz stabil. Aber meine Güte, also das wäre ja möglich, aber das blöde Denkmalschutzamt stellt sich da quer.
Das stellt sich da quer und das ist so ein Riesending, was keiner berühren darf und nichts machen darf. Nee, sorry, wir haben jetzt hier halt einfach eine 300 Meter lange Pyramide stehen, sorry. Aber die muss jetzt hier leider stehen, können wir nichts machen. Und alle denken sich so, aber das könnte man gut verwenden.
Nope. Aber ich habe letztens auch was gehört, ohne dass ich genau weiß, ob das wirklich stimmt, dass die mittlerweile auch eingezäunt sind, die Pyramiden. Also, dass da mittlerweile auch so, ähnlich wie bei Stonehenge, auch so eine Sehenswürdigkeit, die ich absolut nicht verstehe, aber kommen wir gleich noch drauf, dass du jetzt nur noch so auf 50 Meter an diese Pyramiden ran kannst. Früher konntest du ja richtig dahin und die Steine noch anfassen und alles.
Ja, du kannst jetzt so offizielle Führungen halt noch machen, glaube ich, auch auf. Es gibt so, oben rum gibt es dann schon noch so einen Weg, wo du auch lang darfst, aber glaube ich nur mit halt so Führungen und nicht einfach so selber frei Schnauze. Das ist ja aber viel so. Also ich meine, das inzwischen, weil halt, kann ich auch verstehen, weil ich meine, wegen Verschmutzung und Ähnlichem, dass man halt nicht irgendwie jeden Hans und Kunz, das ist ja auch bei vielen, keine Ahnung, in Afrika oder so weiter, bei irgendwelchen Bergen, die irgendwie für die Einheimischen irgendwelche heiligen Berge des sonst was sind, dass da nicht jeden Hinz und Kunz hinlässt, weil es überall Müll, verstehe ich auch, dass man sagt, nee, sorry, ihr dürft jetzt hier nicht mehr drauf, ihr lasst euren Müll hier liegen. Wenn die Leute sich benehmen würden, würde das vielleicht auch noch gehen. Aber Leute benehmen sich nicht und das ist das Problem.
Ja. Aber jetzt zurück zu Stonehenge. Kennst du das, die Sehenswürdigkeit?
Na, sag mal.
Das ist irgendwo in England, ich glaube so knapp 30, 35 Kilometer von London entfernt. Mitten in der Wildnis stehen so einfach so eine Ansammlung, so runde Kreise, so 3 Stück, mit so 30 Meter hohen Ziegelsteinen.
Ja.
Und da frage ich mich halt, warum das so eine Sehenswürdigkeit ist.
Stonehenge.
Also da stehen halt
Die Dinger, ja. Die so tormäßig aufeinander stehen.
Ja, genau.
Vor über 4000 Jahren in der Jungsteinzeit errichtet es mindestens ein bisschen Bronzezeit genutztes Bauwerk in der Nähe von Amesbury, England.
Ja.
Super.
Ja.
Sag mal, durch hier sind ein Haufen Steine, sind 4000 Jahre alt. Ey, sag mal, ich kann dir öfters Steine finden, die alt sind.
Ja, meinst du, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Meinst du, sowas wäre heute noch möglich in der heutigen Zeit, wenn wir uns jetzt sagen, wir haben irgendwo eine freie Fläche, die kaufen wir uns und wir wollen jetzt irgendwas, was die nächsten 800 Millionen Jahre überlebt, wollen wir da hinzimmern. Meinst du, das würde heute noch klappen? Also sowas wie Stonehenge oder wie die Pyramiden oder so?
Das frage ich mich ja sowieso, weil diese ganzen Sachen, die ganzen Weltkulturerben, die alle unter Schutz sind, Denkmalschutz, bla, irgendwelche Statuen von sonst was. Gibt es wirklich etwas, was du jetzt, was aktuell gebaut wird oder was halt irgendwo, ne, was irgendwo hingezimmert wird von irgendwem, was halt in, keine Ahnung, 500 Jahren Leute noch denken, können wir nicht abreißen? Das ist.
Ja, die Stadien in Katar zum Beispiel.
So, genau. Die werden dann, wenn Katar irgendwie nicht mehr ist, dann stehen da überall noch die Stadien, wo man sagt, ja, guck mal, da haben viele Leute ihr Leben für gelassen. Deswegen, nee, aber wirklich, weil ich meine, jetzt denkt man sich überall, ja, weiß ich nicht, das und das ist so und so alt, das ist Unterschutz, das ist Unterschutz. Aber was baut man jetzt noch, wo man sich denkt, nice, was halt irgendwie auch die Zeit überdauert, weil viele der Dinge, irgendwelche technischen Neuerungen überleben ja nicht. Also irgendwelche elektrischen Sachen, die irgendwie aus Glas sind, die aus ne, sonst was, das überlebt ja alles nicht. Aber was ist denn jetzt noch fancy? Großes, es wird nicht mehr, sowas wird nicht mehr errichtet. Ich glaube, es war einfach die Zeit der Könige, wo die einfach gesagt haben, hey, ich bin krass, ich bin König, ich darf was machen, was ich will, baut mir eine Kirche, die ist 1000 Meter hoch und erhält die nächsten so, das machst du ja nicht mehr. Du restaurierst nur bestehende Sachen gefühlt.
Ja, gut, es gibt aus meiner Sicht.
Wie der Dom ja ständig irgendwie restauriert wird, aber dass du halt so ein Gebäude wie den Dom baust du jetzt nicht mehr.
Nee, das stimmt. Es gibt aus meiner Sicht eigentlich nur drei Menschen weltweit, die noch quasi die Eier oder die Chuzpe hätten, sowas zu bauen.
So,
Wladimir Putin. Was dann auch lebenslang steht, was ist? Was meinst du?
Wladimir Putin.
Richtig.
So, wäre einer von denen. Dann hier den, hier, wie heißt er? Der Kollege aus Nordkorea.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un, genau. Und wir haben natürlich auch noch den chinesischen Papa.
Ja, den meine ich aber nicht. Ching, ching. Also dann sind es vier.
Ja, okay.
Xi Jinping, den habe ich vergessen. Ja. Klingt auch ein bisschen so, wie wenn man irgendwas abbucht, ne? Xi Jinping, finde ich. Wie so ein Kinderwort, wenn so Kinder Einkaufsladen spielen. So klingt das.
Der macht der hält so eine Rede, du bist im Publikum und dann kommt das und jedes Mal, wenn mir der Name fällt, bist du im Publikum. Chipping!
Chipping! Ja, nee, und der vierte ist wäre Donald Trump.
Donald J. Donald ja. J. Der Donald. Ja gut, der Donald hat ja aktuell nichts mehr zu sagen, vielleicht gewinnt er ja die nächste Wahl. Die ist ja schon wieder nächstes Jahr. Ist auch krass. Nächstes Jahr ist schon wieder Präsidentschaftswahl in den USA. Ja. Also ist ja auch schon wieder 4 Jahre rum. Biden hat sich gedacht, ich bin jetzt dann 81, das passt schon, kann ich nochmal machen den Bums. Dann bin ich 86, wenn ich dann irgendwie nicht mehr im Amt bin. Nee, das ist ein super Alter. Also schauen wir mal. Das wird auch wieder eine spannende Wahl, glaube ich.
Ich habe letztens...
Also die Demokraten müssten halt vielleicht noch einen Gegenkandidaten stellen, weil ja. Ich glaube, Biden, wenn der nicht wieder antritt, sondern es ein anderer Republikaner wird, gegen Biden, dann gewinnt safe der Republikaner.
Ja.
Weil der ist zu alt, da denken sich halt die Demokraten, der ist zu alt. Aber deswegen bräuchten die noch einen jüngeren Kandidaten, damit das dann auch wird. Also bitte komm, Biden, nichts gegen dich, aber du bist zu alt für den Job.
Die haben doch eine gute Frau im Hintergrund. Dann lass sie das doch machen, die Vizepräsidentin.
Lass doch die Kamela das machen.
Ja. So, ich habe letztens noch ein Interview gelesen, würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Und zwar war das ein Interview von Angela Merkel, so 2-3 Monate ist das her, ja. Wo sie gefragt wurde, ob sie schuld am Ukraine-Krieg ist.
Ja,
hat sie gesagt. Und zwar, die Frage macht im Nachhinein schon Sinn, wenn man das betrachtet. Denn der Journalist hat die Frage so formuliert und meinte, glauben Sie, dass Putin so lange gewartet hat, bis Sie weg sind? Mhm. Und ich glaube schon, dass da was dran sein kann. Weil damals ja Angela Merkel, die hatte ja schon wirklich auch eine Stellung. Und wenn einer das ganze Ding irgendwie im Zaum gehalten hätte, die hätte da nicht einfach nur einmal angerufen bei dem. Die wäre da aber in Dauerschleife gewesen.
Wladimir, bitte, come on, muss das sein.
Und so, und von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass auch das mit eine der Überlegungen war, zumal wir ja auch damals schon ja auch gesagt haben, es war gerade auch für Deutschland ja eine scheiß Situation, du warst gerade mitten in der Regierungsbildung irgendwie, keiner wusste noch, im November war die Wahl, keiner wusste noch genau, was jetzt im Februar seine Aufgabe ist, dann hast du hier eine Außenministerin, dann bist du mal hierhin geflogen, dahin geflogen, Olaf Scholz war froh, dass er überhaupt noch irgendwie bekannt war, nach 3 Monate nach der Wahl. Und es war eigentlich ein strategisch, zumindest wenn man Deutschland verwunden will, eigentlich ein strategisch sehr sinnvoller Zeitpunkt irgendwie.
Ja, Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube halt auch, ich meine, zu ihrer Zeit, gerade in ihrer Blütezeit, war schließlich Angie die mächtigste Frau Europas.
Ja.
So, und sie hatte sehr viel zu sagen und alle hatten irgendwie Respekt vor ihr und sie hat ihren Job sehr gut gemacht, muss man sagen. Trotz CDU hat sie ihren Job sehr gut gemacht. Und dann hätte sie vielleicht auch den Flotti ein bisschen im Griff gehabt. Und dann kommt der Olaf und dann denkt er sich halt, gut, dann Abfahrt, gib ihm. Und ja, der Krieg ist jetzt ein bisschen über ein Jahr auch schon alt. Und es geht da irgendwie nicht so ganz voran. Also es ist, Ukraine hat gesagt, die sind sich sicher oder siegessicher, dass sie bis zum Ende des Jahres zurückgefeuert, also dass die die vertrieben haben. Wollen wir mal sehen. Also ich bin mir da noch nicht so sicher.
Ja,
weil Russland hat leider, die haben zwar nicht so gute Kriegsgeräte wie der Westen, aber die haben viele davon.
Ja, und vor allem das Problem ist ja jetzt auch, also was machst du jetzt an Russland Stelle? Ne? Die haben ja jetzt, die haben ja schon 4 Tage nach Kriegsbeginn letztes Jahr, haben sie ja schon kurzzeitig getwittert und haben gesagt, yo, das war's, danke, die Ukraine gehört uns. Und haben dann nach 2 Minuten den Post wieder zurückgenommen, weil sie festgestellt haben, scheiße, wir stehen im Stau. Wir kommen so da gar nicht hin bis dahin. Wir haben uns selber
unsere
eigene A1 irgendwie blockiert. Und vielleicht war die auch nicht zugelassen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Kann natürlich auch sein. Aber das ist schon mal das Positive, finde ich, dass nach einem Jahr die das immer noch nicht einfach so geschafft haben. Das war ja die große Angst von vielen. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt so in letzter Zeit immer die Frage gestellt, was wäre jetzt sinnvoller? Ziehst du dich jetzt erstmal zurück? Lässt du die Ukraine durch den Westen aufrüsten und schlägst dann gegen alle zurück? Denn es muss ja in Russland langsam klar sein, wenn das ein Jahr lang dauert und der Westen die ganze Zeit die Ukraine durchbuttert, hast du aus meiner Sicht genau 2 Möglichkeiten. Blöd ist halt, dass wir jetzt in Deutschland leben und unsere Militär halt relativ nutzlos ist. Also wir haben Gewehre, die daneben schießen. Wir haben alle Sachen abgegeben an die Ukraine. Das heißt, jetzt wäre eigentlich so blöd formuliert ein ganz guter Zeitpunkt. Ja. Und ich frage mich halt, ziehst du dich jetzt zurück und machst dann den kompletten Rundumschlag? Denn eigentlich bleibt Russland nichts anderes mehr übrig, denn die können ja jetzt nicht mehr zurück aus ihrer Situation.
Und das selbst, ist halt das Ding. Du bist in so einer,
selbst wenn
so
einer Putin Bredouille sterben sollte, weil man vermutet ja auch irgendwie schon, dass der irgendwie krebskrank ist oder dass er hier dies und jenes hat und was auch immer und das quasi so sein letzter Zug sein sollte, aber selbst wenn der irgendwann hops gehen sollte, vielleicht noch in diesem Jahr, dann hört das ja nicht einfach auf. Also dann setzen die sich...
Das frage ich mich halt da wirklich, also ich meine...
Ja, ich mich auch.
Ich glaube schon, dass Putin eine sehr, sehr entscheidende Rolle in diesem Krieg halt spielt und ich glaube jetzt auch nicht, wenn der sterben sollte, dass die dann sofort sagen, gut, wir brechen ab, alles da, wir sind raus, weil es ist ja nicht so, als ob der Rest von Russland sich denkt, so von wegen, alles, was er macht, ist scheiße, wir hören nur auf ihn, weil er ist der Papa hier, sondern es gibt ja auch Leute, die ihm durchaus folgen, so ist es ja nicht, aber ich glaube trotzdem, dass wenn Putin nicht mehr sein sollte, dass halt die Chancen davon, dass es halt irgendwie, dass der Rest eher einsieht, na, ist nicht so gut und oder es vielleicht noch ein bisschen versucht, dann halt feststellt. Ich glaube, das ist auch, dass Putin oder generell Russland ja jetzt gerade auf dem Punkt ist, dass sie halt irgendwie feststellen, gut, es ist so, ich glaube, was dann, nachdem der Frontalschlag, wo sie gedacht haben, hey, wir nehmen die Ukraine von 2 Wochen ein, nachdem das schiefgegangen ist, war, glaube ich, direkt der Backup-Plan, gut, dann machen wir es so, dass wir die zermürben, dass wir halt so lange quasi immer weitermachen und dann irgendwann hat der Westen keinen Bock mehr und schickt keine Waffen mehr und denkt, ja, nee, komm, jetzt ist ja auch egal und das funktioniert halt auch nicht und wenn sie merken, dass das auch nicht klappt und dann halt vielleicht wirklich Putin sterben sollte aus irgendwelchen Gründen, was ich, bisher weiß ich noch nicht, ob da was dran sein sollte.
Nee, weiß ich auch nicht, aber das sind ja so die Gerüchte, die da sind.
Ja, ey, ich würde es mir wünschen, weil, Entschuldigung, es gibt nicht vielen Leuten, wo ich mir denke, die können sich von dieser Erde entfernen, aber Putin ist definitiv einer davon. Und dann würde man sehen, aber klar ist es, natürlich kann er jetzt nicht mehr zurück. Putin kann jetzt vor allem, weil die Leute, die er in seinem Volk dafür noch hat, für diesen Krieg, da kann er jetzt einfach sagen, ja, hat nicht geklappt. Also er muss weitermachen, aus seiner Sicht quasi. Ja. Aber das ist halt so die Sache, er kann halt auch nicht. Der Rundumschlag ist halt das Problem, alles drumherum ist NATO und sobald er da angreift, ist es ein Weltkrieg. Das ja, ist halt so einfach. Richtig. Ist es.
Ja, und auch da muss man ja mal gucken, denn das hat ja auch schon wirklich viele Leute gekostet. Und aber auch, ich finde, es ist auch immer so ein bisschen tricky. Es wurde ja jetzt auch irgendwie vor einem, ich meine, mittlerweile auch schon knapp 3 Monate oder 4 Monate her, dass in Russland überall von der großen Notmobilmachung gesprochen wurde. Das heißt, alle unter 18 sollten jetzt auch noch irgendwie kommen, also alle älter als 14 oder so, hat man bisher aber auch irgendwie nichts von mitgekriegt. Ja. Wo ich mich das jetzt frage.
Der Reservistenplan auch, hat nicht funktioniert.
Ja, genau. Ja, oder aber es ist einfach eine Finte und die bereiten sich halt auf was Größeres vor. Auch das kann ja durchaus sein.
Ja. Aber ja, ey, es war ja auch, ich meine, dieser große Frontalangriff bei dem quasi einjährigen Jubiläum des Krieges von Russland ist ja nicht gekommen. Ja. Er ist nicht so eingetreten wie geplant. Es kann natürlich sein, dass die da irgendwie richtig viel jetzt irgendwie machen, dass Belarus da irgendwie dann aktiv mit reingezogen wird und Kriegspartei wird aktiv. Kann alles passieren. Ey, also ich denke nicht, und das ist wohl auch, glaube ich, klar gemacht, dass der Westen so schnell aufgibt an die Ukraine, sondern weil die auch wissen, wenn die Ukraine fällt, dann das ist nur der Staat.
Ja, ja.
So, deswegen muss man die verteidigen, auch wenn man nicht aktiv quasi Kriegspartei werden will, aber deswegen muss man die verteidigen. Und klar ist, das ist unser Problem per se. Wir können nicht unendlich Sachen liefern, weil wir haben nicht so viel, die gut funktionieren. Also bei 15 Panzern, danach hört es ja schon fast auf bei unseren Panzerbeständen. Also so, so.
Ja.
Aber trotzdem ist die ganze NATO dabei zu liefern. Und so schnell gehen die Waffenlieferungen von ganz NATO halt nicht, gerade nicht aus Amerika. Also die haben halt dann militärisch sind die gut gerüstet. Und England und Frankreich sind auch nochmal militärisch gut besser gerüstet.
Ja, und man muss ja auch bedenken, also Russland hat ja jetzt auch nicht unendlich von dem Zeug. Ne? Also irgendwann sind die ja auch am Ende. Ja. Und es ist dann eigentlich so eine Frage, wer hat früher quasi zu Ende gerüstet? Also wer kann irgendwann nicht mehr nachliefern? Und dann wird es halt wahrscheinlich irgendein Ende geben. Denn wenn es irgendwie, wenn man irgendwie feststellt, okay, der Westen kann jetzt nicht mehr und Russland drückt aber einfach immer weiter, dann ist, glaube ich, das Szenario halt nochmal viel größer. Denn dann kannst du auch problemlos andere Staaten angreifen und einnehmen. Weil du ja dann weißt, okay, wenn du jetzt irgendwie mitkriegst, die USA kann keine Waffen mehr liefern, weil die selber ja mehr keine haben oder es keine mehr hergestellt werden können in der Kürze der Zeit.
Das also ist halt die Frage, inwiefern jetzt die NATO-Partner und so weiter mit ihrem Militär nachrüsten. Weil ich meine, es ist ja klar, dass Russland ist, glaube ich, jetzt am Dauerproduzieren, was Waffen angeht.
Ja.
Also sie sind ja völlig in dem Rüstungsbetrieb jetzt. Und machen die das auch oder macht die NATO das auch? Liefert die Sachen, aber ist ordentlich am Gegenpumpen und sagst du, ja, wir bleiben in unserem Zeitplan, bauen wir hier und da einen Panzer, passt
ich schon. Schätze ich eher meine, Zweiteres.
Aber ich meine, es ist halt trotzdem so, oder zumindest das habe ich in einem Artikel gelesen, dass jetzt die Leopard-Panzer, die wir in Deutschland haben, sind halt viel moderner und viel technisch besser als die Panzer, die Russland hat. Das heißt, ungefähr, also so stand es im Artikel, ein Leopard-Panzer zerstört circa 4 Panzer von Russland und der 4. zerstört dann den Leopard-Panzer. Aber da ist halt wirklich ein Unterschied. Russland kommt mit Menge, wir kommen mit Qualität. Und so. Und das ist halt die Frage, haben die so viel Menge, dass sie auf Dauer unsere Qualität überbieten? Weil die brauchen halt viel, viel, viel mehr, um die technisch versierten Panzer, die wir haben, niederzuringen. Also haben die insgesamt so viel mehr als ganz NATO und Co. Mhm. Und was Leopard-Panzer haben ja auch nicht so viele. Leopard-Panzer ist ein deutsches Produkt, was sehr, sehr gut ist. Und das haben nicht so viele. Das haben halt Deutschland und ein paar Partner haben die halt irgendwie auch, aber so viele gibt es davon gar nicht. Und ja, das ist halt irgendwie das Spannende dann. Und da ist einfach nur die Hoffnung, dass wir halt immer weiter feuern können und Russland jetzt sich nicht noch China anlacht. Weil es ist immer noch gruselig. Es bleibt gruselig und es kann immer noch. Also, ja. Dass Russland irgendwann sich plötzlich denkt, ja, wir greifen doch an, Russland ist auch eine Atommacht, wir machen dies, wir machen jenes.
Ja, ja. Klar, das kann immer passieren.
Die haben gesagt, Sie haben gesagt, sie greifen nicht atomar an, aber sie haben genauso gut am Tag vor dem Ukraine-Krieg auch gesagt, wir greifen die Ukraine nicht an. Also
ja, und auch diese ganzen Abkommen, das hat ja letztens auch irgendwer gesagt. Also du kannst halt ein Anti-Atom-Abkommen abschließen, da schließen aber dann nur die Parteien ab, die keine Atomwaffen haben. Da wird Nordkorea und Russland wird das Ding nicht unterzeichnen. Also warum
ja,
auch?
Ja, Russland ist ja drin, die sind ja auch, die haben es unterzeichnet, die haben ja auch bekräftigt, dass atomar kann keiner gewinnen. Das ist auch immer noch, die haben das unterzeichnet, aber ich denke mir da genau, Nordkorea ist halt hier der, also ich weiß, da frage ich mich halt auch, was Nordkoreas Pläne sind, ehrlich gesagt. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Ich will nur sagen, das ist ja genauso wie diese Resolution bei UN oder sonst was, wo ja. Wir verurteilen dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, ich kann dir auch eine Karte schreiben von wegen, dich mag ich nicht. Und dann, also ändert sich ja nichts. So, ja. Das ist genauso, wie wenn alle sagen, du fandest mir scheiße. Und dann, ja, also ich frage mich immer, was wirklich bewirkt das, dass ein Haufen Staaten sagen, Entschuldigung, den Krieg finden wir doof. Dann denkt sich Russland, ach, stimmt, der ist ja doof.
Ja, Mist. Und auch die ganzen Sanktionen, ne? Auch das ist ja immer noch so ein bisschen verlacht, denn letztendlich sitzt Russland mit dem ganzen Gas und so trotzdem am längeren Hebel, ne? Also, ich meine, jetzt ist wieder etwas besser, jetzt wird es wieder etwas wärmer, wobei jetzt im März auch nochmal, so wie es die Bild netterweise gesagt hat, die Schneebombe soll Europa treffen. Kommt natürlich auch von wo? Ja. Klar, Russland, Sibirien. Ja. Auch daran sind sie also schuld. Also, ja, mal gucken.
Also, genau, deswegen, es bleibt leider spannend. Wir können nur hoffen, dass das wirklich, ich wünsche mir sehr, dass das, was die Ukraine denkt, dass wenn mit dem Support des Westens bis Ende des Jahres Russland sich denkt, es wird nichts, das wünsche ich mir. Glauben tue ich es noch nicht so ganz, das schauen wir dann. Aber wirklich, was ich gerade noch sagen wollte, Nordkorea ist für mich wirklich so ein, da weiß ja niemand, was die vorhaben. Die rüsten auf und testen Raketen ohne Ende und haben atomare Sachen und so. Aber was wollen die denn überhaupt? Also die sagen, die sind isoliert, kein Mensch interessiert sich für die. Die sind halt irgendwie sanktioniert bis zum geht nicht mehr. Nordkorea macht irgendwie sein Ding völlig isolated vom Rest der Welt. Und das funktioniert irgendwie. Aber irgendwie, das kommt ja auch nicht rüber. Die sagen ja nur die ganze Zeit, ja, wir müssen unsere Präsenz zeigen, wir müssen eine Gefahr weiter darstellen, damit jetzt niemand auf die Idee kommt, uns, weiß ich nicht, anzugreifen oder so weiter. Aber was ist,
ja, wollen die, also aber vielleicht
das Erste, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich, dass sie sich denken, okay, sie wollen wieder sich Südkorea einverleiben. Das ist noch so das Ähnliche, okay, Korea muss vereinigt werden, jetzt greifen wir da an. Das ist das Erste, aber ansonsten weiß ich gar nicht, was hat er vor, der Kim? Was will er machen? Will er einfach nur sagen, ey, wir sind gefährlich, wir sind eine militärische Macht, lasst uns in Frieden und greift bloß nicht an, sonst kriegt ihr es mit uns zu tun.
Ich hoffe, dass das so ist.
Gut gesagt, dann ist mir das ja wurscht. Dann lass sie machen da unten. Also ich meine, solange sie isoliert bleiben und wir die in Ruhe lassen, ist ja okay, aber ist er so wahnsinnig, dass er denkt, hey, ich habe 3 Atomwaffen, ich greife jetzt mal irgendwas an. Also ich meine, dann ist Nordkorea ja innerhalb von kürzester Zeit von der Bildfläche verschwunden. Weiß ich nicht.
Das stimmt, schwierig. Ja.
Aber ich hoffe halt auch, dass sie, aber das ist halt mit dem Russlandkrieg, mit Nordkorea und auch aus China und mit Taiwan die ganze Zeit sagt, ey, es sind so viele Sachen momentan, wo du dir wieder denkst, Alter, das ist so
ja, und das wird ja auch,
was auf der Welt passiert.
Das wird ja auch weitergehen. Also selbst wenn das bis Ende des Jahres fertig ist, dann lass China noch maximal ein halbes Jahr warten. Dann geht es in Taipei oder in Taiwan geht es dann los. Dann
du schützt dann USA wie blöde, weil die direkt Verbündete sind.
Dann richtig. Und dann hast du wieder, dann hast du halt wieder ein anderes Problem. Und das wird halt nicht mehr aufhören, fürchte ich. Ne? Also die Frage ist ja, was ist der große Exit-Punkt? Und also man muss nach wie vor auch davon ausgehen, oder man darf es zumindest nicht ausschließen, so ist vielleicht besser formuliert, dass das durchaus auch noch eine komplette globale Geschichte werden kann, einfach. Ja. Das kann durchaus immer noch passieren.
Ja, leider ja.
Und aber um nochmal hier kurz zum Schluss
so super gering,
zu einer anderen Angst von mir zu kommen. Ich habe große Angst vor Affen.
Vor Affen?
Generell wollte ich einfach, Art von Affe? Wollte ich, wie bitte? Egal was für ein Affe, ja. Ich habe nämlich letztens relativ viele Videos gesehen, wo so Leute dann in so Regionen waren, wo es überwiegend Affen gibt. Die waren zum Beispiel auf dem Campingplatz im Saarland. So.
Ja, so.
Und dann saßen die da, waren an so einem Campingtisch und dann kam so ein Affe und hat denen einfach das Zeug geklaut. Und hat das dann aufgegessen und kam dann richtig aggressiv, sogar mit so einem Stock in der Hand wieder und hat die dann verkloppt, bis die ihm neues Essen gegeben haben oder die halt wegrennen mussten.
Ja.
Und stark. Es gibt aus meiner Sicht nichts Gefährlicheres im Tierreich als Affen.
Es gibt also Affen, die haben so ein Aggressionspotenzial.
Ja.
Das ist schon wirklich gruselig. Also wenn die einmal mad sind, dann bleibt das auch.
Deswegen gibt es ja auch den Film Planet der Affen. Also es gibt ja auch nicht Planet der Meerschweinchen, denn die sind halt einfach nur süß. Die machen halt nicht so Meerschweinchen.
Lass mal ein Remake drehen, Planet der Meerschweinchen. Die Meerschweinchen, die Welt überrennen. Nee, aber es stimmt schon. Also du hast das Gefühl, dass Affen, weil die, vielleicht liegt es auch wirklich an der Ähnlichkeit des Menschen, dass einfach so dieser Vergeltungsgedanke oder Rachegedanke, du hast mir irgendwas getan, so mehr nachwirkt. Wenn du andere Tiere, ich meine, keine Ahnung, Nashörner oder weiß ich nicht, Nilpferde, können auch super gefährlich werden. Aber die haben gefühlt so, die machen so eine dann so eine Attacke, danach ist auch gut. Weißt du, dann ist so, ja, gut, danke, tschüss, ich bin raus.
Ja.
Aber so ein Affe ist einfach, der ist dann sauer. Und dann, wenn du ihm irgendwas tust, und dann, also deswegen Affen, gerade auch die größeren, also ich finde Orang-Utans auch richtig wild, wenn die mal ein bisschen pisst sind. Puh, Paviane.
Paviane auch, ja.
Paviane sind
ganz, und Bonobos. Krass. Bonobos sind auch krass. Alle. Also Baboons, als wir in Kenia waren, zum Beispiel, waren wir so wandern und dann hatten wir so Hütten und da stand dann drauf, don't fight the baboons. Und das wird sicherlich einen Grund haben, warum man sich nicht mit denen anlegen soll. So. Also ja. Das wird sicherlich einen Grund haben.
Also überall, wo solche Schilder stehen, ist halt sowas passiert vorher.
Ja,
so hat sich jemand gekämpft und hat nicht gewonnen wahrscheinlich. Das und ist genauso wie, erstmal musste jemand sich am Kaffee verbrühen, bis jemand sagt, Achtung, Kaffee ist übrigens heiß. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet.
Richtig. Und die zweite große Angst, die ich habe, ist vor allem, was im Meer wohnt. Ich meine, da bin ich jetzt in Köln verhältnismäßig sicher, das weiß ich durchaus auch, dass ich da jetzt nicht von irgendeinem...
Meer ist jetzt nicht so ein Riesenthema in
Köln. Von so einem Hai angegriffen werde jetzt hier auf der Straße im Kalk. Selten. Aber, ich weiß nicht, Wasser ist ja generell so nicht mein Element, aber ich habe irgendwie Respekt und Angst vor allem, was da irgendwie drin rumschwimmt, weil ich mir so denke, selbst wenn der Wal, also selbst wenn du da so einen riesen Wal hast, der eigentlich nur sich nur von Plankton ernährt, wenn ich da neben dem rumschwimme, macht er einmal das Maul auf und ich bin trotzdem tot, selbst wenn der mich nicht mag.
Ja, selbst wenn er dich ja nicht wollte, sondern
richtig.
Wollte Plankton, wenn du davor bist, dann bist du trotzdem.
Der richtig.
Ist deutlich größer als man selbst.
Genau.
Und dann nee, ich finde das aber auch schon, ich meine, es passiert jetzt relativ selten, dass man Wale in irgendeiner Küste trifft, aber wenn du halt irgendwie im Atlantik oder Pazifik schwimmst und auch nur an der Küste, da habe ich auch immer so ein bisschen, liegt natürlich auch wirklich an irgendwelchen weißer Hai-Horrorfilmen, die ich geguckt habe oder so, aber es kann halt mal passieren, dass sich ein Hai verirrt an der Küste.
Ja, klar.
Oder, das halt, oder es muss ja noch nicht mal ein Hai sein, es reicht ja auch hier so ein, es gibt ja Quallen, die unfassbar giftig sind, die ja irgendwie überall rum, du kannst auf alles mögliche drauftreten, auf Seesterne, Seeigel und sonst was, das habe ich geschafft, als wir in Australien waren, als ich ganz, ganz klein war, da war ich glaube ich 5, 6, 7 oder sowas, da waren wir da irgendwie ein bisschen schwimmen und da bin ich auch auf so einen Seeigel gestapft. Also das war unangenehm, das kann ich dir sagen. Da gibt es wilde Dinger. Ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser. Also ich bin da ja wirklich, ich glaube, das Gegenteil von dir. Ich gehe sehr, sehr gerne schwimmen. Aber es ist schon gruselig, was da so ist. Und die Tiefsee finde ich ja sowieso eines der spannendsten Dinge, wo kein Mensch was drüber weiß.
Ja.
Dass da nicht irgendwie so wie in dem Film Pacific Rim irgendwelche Riesenmonster drin leben.
Die uns irgendwann mal denken, ich gehe da fest von aus.
Die sich irgendwann denkt, so gut, jetzt ist der Zeit gekommen, jetzt ballern wir sie alle weg. So diese Kaijus wie bei Pacific Rim. Ey, du, ich will es auch nicht ausschließen, dass auf irgendwie, keine Ahnung, wie viel tausend Metern Tiefe irgendwas lebt, was wir nicht kennen. Du, why not? Ne?
Ja.
Können wir schon machen. Jetzt möchte ich noch eine Frage in den Raum werfen, kurz. So, was genau findest du an einem Rücken sexy?
Ich bin kurz der Frage ausgewichen, die du in den Raum geworfen hast. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die mich trifft.
Okay.
Nochmal bitte, was war die Frage?
Was findest du an einem, was oder findest du generell und wenn ja, was an einem Rücken sexy?
Ja, das ist eine schwere Frage.
Oder was hältst du generell von Rücken?
Also Rücken halte ich erstmal für extrem sinnvoll.
So, ist schon mal gut.
Stabilisieren.
Praktisches Ding, sagen wir so, praktische Sache.
Ja. Rücken. Also so ein Rücken, extrem praktisch.
Extrem praktisch, ja.
Im Gegensatz, also wenn man jetzt mal so vergleicht, Rücken und Blinddarm, würde ich schon sagen 12-0 für den Rücken.
Ja, würde ich sagen, das ist ein eindeutiges Ding.
Also das ist wirklich ein klipp und klares Ding. Also da braucht sich der Blinddarm wirklich, kann er sich verstecken.
Ohne Rücken schwierig zu entzücken, sag ich ja
richtig.
Immer.
Richtig. Naja, ich finde halt, ich finde das nicht so schön tatsächlich. Also ich meine, warum soll der auch schön sein, ne?
Ja. Du kannst den Rücken auch, du kannst den Rücken im Gegensatz zu vielen anderen Körpern, eigentlich fast den meisten, kannst du die noch gar nicht so schön gestalten.
Ja.
Weißt du, ich finde ja irgendwie, Rücken ist so das Element, du kannst bei fast jedem Körperteil, kannst du was machen, um den vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Keine Ahnung, im Gesicht natürlich kannst du viel machen mit Frisur, mit Bart, mit, weiß ich nicht, Schminke, keine Ahnung, die Hände, Fingernägel und so weiter kannst du machen. Und auch im Vorderkörper, da kannst du ja, also durch Training, wenn du jetzt irgendwie Muskeln haben willst, sieht man die ja auch da viel präsenter.
Ja.
Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Bizeps trainierst, Bauchmuskeln, Brustmuskeln, dass die dann, aber beim Rücken, da, ich meine, die Schultermuskeln können auch interessant sein, aber wenn es dann unter die Schulter runtergeht, der Part ist auch durchtrainiert, sieht der nicht unbedingt anders aus so viel.
Nee, also das stimmt. So, also was halt krasser ist, ist, dass hinten die Schulterblätter, ja, genau, dass die halt
genau, hier krasser, oben rum,
krass Schulter, rausgucken.
bis halt so mit den Schulterblättern oder so weiter, das kann noch krass sein, aber so da drunter, so der untere Rücken, das ist ja, du hast ja nicht da ein Sixpack wie mein Bauch dann, wenn du krass trainierst, ja. So. Deswegen, das ist einfach so ähnlich, bei vielen Leuten einfach ähnlich. Ich glaube, es ist halt wirklich, ob du halt, das ist dann auch Körperform, wenn du halt ein bisschen fettleibiger bist, dann ist da, glaube ich, auch so ein bisschen krummer, so ein bisschen wabbeliger vielleicht.
Ja.
Aber ansonsten, also du denkst dir jetzt bei einem Rücken prinzipiell nicht, nice.
Nö, aber das tue ich bei einem Wadenbein ehrlicherweise auch nicht. Also es gibt wirklich wenig Sachen auf der Rückseite, wo ich jetzt sage, oh, also das ist krass.
Ich finde, Waden können noch eher einfach richtig ekelhaft aussehen. Das finde ich, also richtig durchtrainierte Waden von so Leuten, die halt, keine Ahnung, Tour de France fahren oder sonst welche, keine Ahnung, Ironmans machen, die dann Waden haben, die, weiß ich nicht, so groß sind wie mein gesamter Rücken. Ja. Das ist einfach noch ekelhaft. Das sieht einfach nicht toll aus. Und dann gibt es halt einfach eine normale Art von Wade und ein bisschen durchtrainiertere Wade. Aber ich muss dazu sagen, ich finde Rücken geil. Also wenn jetzt eine Frau ein rückenfreies Kleid anhat, das catcht mich sofort. Rückenfreies Kleid, das finde ich super geil.
Ja, finde ich auch okay.
Vielleicht auch einfach nur, weil man sich dann vorstellt, wie es halt nach vorne rum weitergeht. So, ne, es ist rückenfrei, das heißt auch vorne ist frei, so gesehen, also im Sinne von, ist kein BH an oder sowas. Das ist vielleicht der Gedanke, aber ich finde, das sieht sau sexy aus, wenn hinten der Rücken zu sehen ist, ein Teil davon, wenn eine Frau ein Kleid hat. Das holt mich ab. Muss ich sagen.
Ich habe das mit Hacken.
Finde ich gut. Mit Hacken?
Ja, wenn Leute Sandalen. Nee, ich finde ja auch Sandalen das Albernste von der Welt tatsächlich. Aber Rücken.
Die Füße müssen atmen, sage ich
ja
immer.
Ja, aber tatsächlich ist mir letztens was aufgefallen. Das hat mir jemand in der Schule gesagt, ein Philosophielehrer. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Finde ich auch ein bisschen albern, aber ich dachte, ich sag's hier nochmal kurz. Und zwar sind wir zu keinem Zeitpunkt ohne Hilfsmittel in der Lage, uns selbst zu sehen. Komplett. Vor allem nicht im Gesicht. Also dein Gesicht siehst du...
komplett nicht, klar. Ja.
Dein Gesicht siehst du ohne Hilfsmittel nie.
Ja, du kannst ein bisschen schielen, dass man so die Nase ein bisschen erkennt. Das geht.
Ja, genau. Aber wenn du jetzt hier auf der Wange, so einen richtig, richtig dicken, fetten, schwarzen Fleck hast, den würdest du ohne Spiegel oder ohne Kameras, würdest du den nicht sehen.
Ja.
Ist ja krass.
Da könnte ich immer noch andere Leute dran erinnern. Du hast da übrigens, und man ist irgendwie gefühlt, habe ich dass man auch oft, wenn da so ein bisschen was rumhängt, ist man so, also ich zumindest, fühle mich trotzdem leicht ein bisschen angegriffen, wenn jemand sagt, ich habe was im Gesicht. Ja. Auch wenn das eine nette Geste ist, ist es so ein, du hast da was, halt die Fresse. Aber ansonsten, genau, was man sehen kann, ist die Nase ein bisschen, und wenn man so den Mund nach vorne macht, sehe ich ein bisschen meinen Bart. Da hört es dann halt auch auf. Aber ansonsten ist alles ohne Kamera, Spiegel, leider schwierig zu erkennen.
Was auch
praktisch,
mega,
dass das erfunden wurde.
Was auch schwierig ist, mega schwierig, wenn du dir jetzt die Augen verbindest, das habe ich letztens auch mal gespielt in der Vertretungsstunde, hat mega Bock gemacht, du verbindest dir die Augen und musst dann deine Hände so 30 Sekunden weghalten, und dann ist deine Aufgabe, verschiedene Punkte an deinem Körper zu ertasten, ohne dass du es siehst. Also du musst dann blind quasi mit dem Finger auf deine Nase kommen. Und wenn du halt 30 Sekunden dich an alles gewöhnst, und so ist das gar nicht so einfach. Da piekst du dir dann auch aus Versehen mal ins Auge und erstmal überlegen musst, du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, du siehst ja nicht, wo geht das hin. Und so, das ist auch schwierig.
Das genau, wie du gerade meintest, das funktioniert vielleicht noch, wenn man gerade die Augen schließt, weiß man es noch. Also quasi nach ein paar Sekunden. Aber wenn du erstmal so ein bisschen, vor allem ist es ja faszinierend, dass mit Augenbinde verliert man ja noch mehr das Gefühl der Umgebung.
Ja, also
wenn du einfach nur die Augen zumachst, dann denke ich mir, gut, das kriege ich vielleicht ganz gut hin. Aber mit einer Binde, wo es dann, da wird es ja auch noch schwärzer einfach, weil jetzt mit Augen zu siehst du ja noch das Licht dadurch. Aber mit der richtigen Augenbinde siehst du ja gar nichts mehr. Und dann wird es viel schwieriger, irgendwo hinzu. Irgendwo habe ich so ein Spiel auf jeden Fall auch mal gemacht. Das ist schon ganz interessant auf jeden Fall.
Ja. Gut, also wie nennen wir die Folge jetzt?
Also ich hatte hier gerade im Angebot auf jeden Fall Kniffeln in der Pyramide.
Mhm.
Das war im Angebot. Mehr habe ich nicht im Angebot.
Okay.
Das war's auch schon.
Ja, dann also, nennen wir das doch so.
Machen wir so. Jetzt soll ich noch mal kurz gucken, ob es noch irgendwas Spannendes gibt, was man hier noch kurz in der Welt passiert ist. Trump hat sich jetzt für die wirbt für zweite US-Präsidentschaft. Trump möchte sich aufstellen lassen. Mhm. Er will persönlich den Dritten Weltkrieg verhindern, hat er gesagt.
Naja.
Er wird es machen, hat er gesagt. Also super. Das ist doch toll. Dann freuen wir uns darauf, dass er das macht. Gut. Und ansonsten, ja, Demos halt einige.
In Tel Aviv 160.000.
Schalke hat gegen Bochum gewonnen, aber solche Sachen hört ihr dann nächste Woche.
Aber eine Sache noch ganz kurz zu Zelensky. Ich frage mich so ein bisschen, ob die Art der Kommunikation, wie er sie angeht, ob das die richtige ist. Weil ich zumindest in meinen Taten bisher 27 Leben, wenn ich irgendetwas gefordert habe von anderen Menschen, die Sachen haben, und ich habe gefordert und habe gesagt, ich will die jetzt haben, habe ich relativ selten die Sachen bekommen. Und ich verstehe schon, warum er das macht, um halt den Nachdruck zu erhöhen. Denn wenn er hingeht und sagt, ja, liebes Deutschland, könntet ihr uns vielleicht nochmal hier 3 von euren Panzern liefern, ist halt ein anderes Signal, als wenn er sagt, Freunde, wir brauchen diese Panzer bis nächsten Dienstag. Ja. So, aber trotzdem finde ich die Kommunikation dahinter ein bisschen tricky, sage ich.
Das sehe ich aber auch so. Du siehst immer dann irgendwie eine neue Nachricht von ihm so, Zelensky fordert das. Ja. Fordert das, wo man sich so ein bisschen ja schon denkt als Westen, naja, es ist jetzt nicht unbedingt unser Krieg, also nicht zu 100%. Natürlich wissen wir auch alle, wenn Russland die Ukraine einnehmen würde, wäre das schlecht für alle Beteiligten, ja. Und so weiter. Wir müssen das auf jeden Fall verhindern, aber man kann ja trotzdem bitte sagen. Richtig. Also ich meine, ist ja okay, dass du die brauchst, sehen wir auch ein. Du brauchst, ja. Du kommst nicht alleine gegen Russland, Russland ist eine Übermacht, was Militär angeht, kommst du nicht klar, aber von wegen, ich fordere jetzt so, von wegen, es ist, als komme ich zu dir zu Besuch und sage, ich fordere jetzt hier eine Pizza zum Essen. Ich will jetzt hier eine Pizza bei dir essen.
Ja.
Du bist bei mir zu Gast. Du willst von mir irgendwas haben. Dann sag wenigstens so, ich fordere die Pizza, bitte. Das wäre wenigstens sowas. Das wäre ja okay.
Ja, genau.
Aber naja, gut. Damit wollen wir es stehen lassen. Ein bisschen düstere Stimmung hatten wir auch wieder drin mit dem Russlandkrieg, was immer noch genauso scheiße ist, wie es auch immer war. Deswegen
die nächste düstere Stimmung könnt ihr dann nächste Woche bei Kölner Keller hören. Geht um Schalke.
Geht um Schalke, die ja gar nicht mehr so düster aussieht für
Schalke. Ja doch, für uns schon, für Schalke halt nicht. Für Gesamtfußball Deutschland sieht sie sehr düster aus, für Schalke und Hertha leider nicht.
Aber trotzdem, genau, eine kurze Aussicht vielleicht dann, die nächste Folge, die wird passieren, nachdem die nächsten Champions-League-Spiele waren. Wir werden über die Champions-League-Rückspiele gucken, das heißt, wir werden dann rausgefunden haben, welche der deutschen Teams es geschafft haben, das Achtelfinale, Bayern, Dortmund, Frankfurt, sind ja noch in der Champions-League, und Leipzig sind ja noch in der Champions-League vertreten. Haben sie es dann geschafft oder nicht? Gut, nee, obwohl, Frankfurt und Leipzig spielen erst darauf die Woche, ne?
Ja.
Glaube ich, genau. Also das heißt, Dortmund und Bayern haben dann schon gespielt, sie sind dann entweder weiter oder nicht, das werden wir dann besprechen. Und den aktuellen Bundesligaspieltag, der sehr spannend wird im Abstiegskampf und vielleicht auch im Titelrennen, Dortmund performt dann weiterhin gut. Das werdet ihr alle in der nächsten Folge Kölner Keller erfahren, die dann kommende Woche rauskommt. Irgendwann Donnerstag, Freitag, sowas die Richtung. Gut, damit soll es aber das gut sein für heute mit Potsdam und Carsten. Vielen Dank fürs Zuhören bei Folge 108. Sorry, dass sie zu spät kommt, aber hier, wie gesagt, die Info, dass es schon auch sein kann, dass es auch immer mal wieder passiert, dass einfach, es gibt eine Folge von diesen beiden Podcasts pro Woche, das kriegen wir schon hin.
Nur wann? Aber welche ist so ein bisschen, das weiß nur Jesus.
Ja, welche, vielleicht nicht unbedingt, das ist, glaube ich, relativ, das passt auch ganz gut, nur wann sie kommt, da einfach, ne, immer schön folgen. Auf Spotify kann man folgen.
Einfach die Glocke anmachen, dann kriegt man auch direkt eine Push-Nachricht.
Die Glocke anmachen, wir kriegen jetzt auch Informationen, wie viele Leute uns folgen, sogar auf Spotify. Also da gerne folgen und dann kriegt ihr immer, wisst ihr Bescheid, wann die neuen Folgen rauskommen. Vielen Dank auch an Lasse Anlein heute fürs dabei sein.
Gerne.
Und bis in 2 Wochen und nächste Woche dann bei Kölner Keller. Schaut da gerne rein, auf Spotify verfügbar. Bis dann, macht es gut, tschüss, danke fürs Zuhören, tschüss und wir auf Wiedersehen.
Tschüss.